Unser Schwanewede. Der wöchentliche Podcast aus dem Rathaus am Damm. Mit Menschen, ihren Ideen, Plänen, Erfahrungen und Erinnerungen. Mit Lars Kors.
Moin und willkommen. In dieser Folge sprechen wir über ein Engagement, das weit über unsere Gemeindegrenzen hinausreicht und das zugleich zeigt, wie viel Mut, Menschlichkeit und auch Entschlossenheit in einem einzelnen Ehrenamt stecken können. Unser Gast ist Peter Göbel, Initiator und erster Vorsitzender des Vereins OHZ Hilft aus Osterholz-Scharmbeck. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges organisiert er Hilfstransporte in die Ukraine. Und das inzwischen sogar mit eigenen LKW, eigenen Fahrern und einer wahrlich beeindruckenden Konsequenz. Seine Touren führen genau dorthin, wo die Not am größten ist. Bis an die Front. Wenn diese Folge 103 erscheint, befindet sich Peter Göbel gerade irgendwo auf der langen Strecke in die Ukraine. Kurz vor seiner erneuten Abfahrt ins Kriegsgebiet hat sich Peter Göbel die Zeit genommen, bei uns vorbeizuschauen und über seine Arbeit, seine Motivation und die Realität vor Ort zu sprechen.
Ich glaube, dass jeder an seiner Stelle kämpfen muss im Leben. Ich bekomme sehr viel Komplimente, sehr viel Lob bei mir in der Spendenannahme beispielsweise von Menschen, die sagen, Mensch, super, was du machst, dass du darüber fährst, dass du dich überhaupt traust, das zu tun, wo ich sage, hey, wenn ich die Spender nicht hätte, egal ob finanziell oder mit Sachspenden, dann könnte ich gar nicht helfen. Das heißt, jeder an seiner Stelle, ich habe größten Respekt vor Menschen, und das ist nun mal der überwiegende Teil, die berechtigterweise sagen, ich habe Angst, ins Kriegsgebiet zu fahren. Ich habe diese Angst nicht. Ich habe Respekt, aber letztlich muss es jemand tun. Und da Sie es nicht tun, Herr Kors, mache ich das.
Klare Einstellung, klare Worte. Schwanewedes Bürgermeisterin Christina Jans-Hermann beeindruckt.
Die Selbstverständlichkeit, mit der er das tut, und die Selbstlosigkeit.
Ich habe eine Ader, Menschen zu helfen. Ich glaube, das ist zurückzuführen auf meinen Vater, der mich geprägt hat und der gesagt hat, Junge, wenn du siehst, dass es einem Menschen schlechter geht als dir, dann hilf. Und das ist mein Lebensmotto geworden.
Peter Göbel, 59 Jahre alt, aus dem Münsterland stammend, verheiratet, vierfacher Familienvater. Seit 2007 lebt die Familie in Osterholz-Scharmbeck. Von hier aus organisiert er etwas, das längst weit über unsere Region hinaus Bedeutung hat. Den Verein OHZ Hilft. Ursprünglich entstand dieser aus der ehrenamtlichen Corona-Einkaufshilfe OHZ. Damals ging es darum, Menschen im Alltag zu unterstützen, also beim Einkaufen, beim Ausfüllen von Formularen, bei Behördengängen oder einfach dort, wo Hilfe gebraucht wurde. Aus dieser Nachbarschaftshilfe entwickelte sich Schritt für Schritt ein breiter, aufgestellter Verein. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sich der Fokus erweitert. Heute organisiert OHZ Hilft Hilfstransporte und bringt Spenden aus unserer Region direkt in die Ukraine. Christina Jans-Hermann verbindet mit OHZ Hilft
beispiellosem Einsatz, Hilfe für Menschen, nah am Menschen, von Menschen und insbesondere für die Ukraine.
Also ich bin da reingewachsen, muss ich gestehen. Wenn ich mich zurückerinnere an meinen ersten Hilfstransport, den ich persönlich durchgeführt habe, das war im Januar 23, nachdem ich in 22 erst mit Speditionen zusammengearbeitet habe. Da wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Und ich muss dazu sagen, damals waren die bürokratischen Hürden noch sehr, sehr gering. Heute ist es tatsächlich so, dass man so einen Hilfstransport über Wochen vorbereiten muss. Punkt 1 klärt man, was ist denn eigentlich notwendig vor Ort. Das ist völlig dynamisch, grundsätzlich anders von Hilfstransport zu Hilfstransport. Wir fahren jetzt Richtung Kharkiv. Die haben vor 3 Wochen 7.009 neue Binnenflüchtlinge aufnehmen müssen. Und da stehen erstmal Dinge im Vordergrund wie Textilien, wie Haushaltswaren, Geschirr, Töpfe, Pfannen. Weil diese Menschen wirklich nur mit einer Plastiktüte mit den notwendigen Dokumenten dort ankommen. Dann gibt es Zeiten mit vielen Verletzten. Da sind dann gefordert medizinische Hilfsmittel, Rollstühle, Rollatoren, Unterarm-Gehstützen. Dann gibt es Situationen, dass die Infrastruktur kollabiert ist und plötzlich Lebensmittel fehlen, dass ich Lebensmittel rüberfahre, Toilettenpapier und so weiter und so weiter. Das ist so der erste Schritt, dass man schaut, was für ein Bedarf existiert eigentlich, und dann beginnt die eigentliche Bürokratie. Das heißt, das Organisieren von Spenden, vieles haben wir auf Lager, dann werden die Fahrzeuge beladen, es werden Lieferscheine erstellt, Spendenangebote geschrieben, alles dreisprachig wohlgemerkt, Deutsch, Polnisch und Ukrainisch. Deklarationen müssen erstellt werden, Ausfuhrbegleitdokumente und so weiter und so weiter. Es muss organisiert werden, dass genügend Fahrzeuge da sind, genügend Fahrer, weil ich grundsätzlich jedes Fahrzeug mit 2 Fahrern ausstatte. Man weiß ja nie, was passiert. Es kann mal einer ganz profan krank werden, nicht mehr fahrtüchtig sein. Dann muss ein Ersatzfahrer da sein. All diese Dinge bis hin zu Hotelübernachtungen, die Fahrer müssen auch irgendwo schlafen, das will alles organisiert werden.
Von Ustol-Schambeck geht es zunächst Richtung Süden, wobei an Hannover, weiter auf der A2 über Braunschweig und Magdeburg, dann führt die Route östlich an Berlin vorbei, hinein in jene langen Autobahnabschnitte, auf denen die Lkw stundenlang unterwegs sind, bevor sie die polnische Grenze erreichen. Und dann?
Frankfurt oder rüber nach Polen, dann Richtung Warschau. Warschau dann südlich. Wir haben jetzt den Grenzübergang Zosin. Das ist der Zosin-Ustilu, der polnisch-ukrainische Grenzübergang. Es gibt aber auch Südrouten. Da biege ich dann in Berlin ab, fahre Dresden-Leipzig vorbei und dann unten über Wroclaw und Krakau bis Richtung Medica. Das ist so ein zweiter Stammgrenzübergang.
Der Konvoi fährt in ein vom anhaltenden Krieg gezeichnetes Land. Die Ukraine.
Inzwischen ist es Routine, aber ich kann mich lebhaft erinnern, wie das bei den ersten Malen war, als ich rübergefahren bin. Und ich muss sagen, ich habe mich rangetastet. Ich habe Respekt vor Krieg. Im Krieg schießen Menschen aufeinander. Und ich als Familienvater, 4 Kinder, verheiratet, weiß schon, dass ich Verantwortung trage und ich hänge auch an meinem Leben. Deshalb habe ich mich da rangetastet. Ich bin erst mal nur ein kleines Stückchen reingefahren, bis ich im 3., 4. Hilfstransport so weit war, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich wirklich helfen will, dann muss ich dahin, wo es weh tut, nämlich an die Front, da wo die Menschen wirklich leiden. Und das Gefühl ist grundsätzlich, ich will nicht sagen Angst, aber größter Respekt vor dem, was uns dort erwartet. Wenn man über die Grenze fährt, ändert sich das Bild komplett. Man sieht es tatsächlich an der Landschaft, am Bild der Städte, die man durchfährt, mit Zerstörung, mit Bombeneinschlägen, Drohneneinschlägen. Da ändert sich die Welt komplett am Grenzübergang.
Gibt es aus Ihrer Sicht oder nach Ihrer Wahrnehmung noch unzerstörte Städte in der Ukraine?
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich kenne eine Stadt sehr gut, Perwomaisk, ist noch nie bombardiert worden. Perwomaisk ist eine relativ kleine Stadt mit 60.000, 70.000 Einwohnern. Da gab es mal in den ersten Kriegsmonaten einen Einschlag, ein paar Kilometer entfernt, auf das Umspannungswerk, Elektrowerk. Das ist ja auch so eine perfide Geschichte, dass dort Infrastruktur bombardiert wird. Aber die Stadt selbst ist tatsächlich so wie auch vor dem Krieg, abgesehen davon, dass viele Menschen fehlen. Weil auch die Stadt hat Opfer zu tragen. Da sind viele junge Leute im Krieg an der Front, wodurch in der Infrastruktur sehr viel zusammengebrochen ist.
Der OHZ-Hilfskonvoi muss sich an viele Auflagen halten. Schließlich herrscht Kriegsrecht.
Kriegsrecht bedeutet in der Ukraine beispielsweise, dass sie nach 22 Uhr nicht mehr Auto fahren dürfen. Sie müssen runter von der Straße. Das ist auch ganz egal, ob sie humanitäre Arbeit leisten wie wir oder Urlaub machen, in Anführungszeichen. 22 Uhr ist Fahrverbot und erst ab 5 Uhr darf man die Fahrzeuge wieder bewegen. Sowas muss man einplanen auf Hilfstransporten. Das heißt, man muss schauen, wo kann man denn wirklich plausibel bis 22 Uhr ankommen. Und das ist halt Kiew von der Grenze. Da sind wir dann am späten Nachmittag, wenn nichts dazwischen kommt. Und so müssen wir dann in Kiew übernachten. Wenn Sie fragen, wie, dort gibt es Hotels. Die waren vielleicht vor Kriegszeit mal ausgebucht. Heute haben Sie kein Problem, ein Hotelzimmer zu bekommen. Und da buche ich dann Zimmer für meine Fahrer und wir übernachten dort.
Wie sind die Nächte?
Teilweise recht unruhig. Ich habe am 22. Februar Geburtstag und tatsächlich hatte ich einen Hilfstransport in diesem Jahr im Februar über meinen Geburtstag hinweg. Ich bin am 21. Februar in Kiew angekommen. Es war bitterkalt, minus 18 Grad. Strom war weitestgehend ausgefallen. Das heißt, im Hotel hatten wir Temperaturen im Zimmer, ich weiß es gar nicht, gefühlt 5, 6 Grad. Dann sagten meine Mitfahrer, Mensch, wir wissen, du hast heute Nacht Geburtstag, bis Mitternacht bleiben wir auf, wir wollen dir gratulieren. Und das haben die gemacht, hat mich sehr gerührt. Wer mir dann aber auch gratulieren wollte mittels Feuerwerk, das war offensichtlich der Kreml, nämlich Putin. Um 1:30 auf meinem Geburtstag ging dann Luftalarm und dann begann der Beschuss. Und das ist, gruselig ist das falsche Wort. Es ist wirklich furchteinflößend, beängstigend, unter Beschuss zu geraten, was mir mehrfach passiert ist, aber für mich prägnant auf meinem Geburtstag dann auch.
Was bedeutet das? Aus dem Zimmer so schnell wie möglich raus und in einen Keller? Oder?
Ja, dieses Hotel, das ich buche, hat tatsächlich einen Luftschutzraum, den ich aber gesehen habe, aber ansonsten nicht betrete. Es gibt vereinzelt Fahrer, die gehen dann rein in diesen Luftschutzraum. Ich mache das nicht, weil ich eine fürchterliche Angst davor habe, unter irgendwelchen Trümmern verschüttet zu werden. Ich stelle mich dann vors Hotel, ich muss gestehen, ich bin Raucher, ich rauche dann eine Zigarette und bete, ich hoffe, dass es uns dann nicht erwischt.
Wie nah ist Ihnen schon mal ein solcher Einschlag gekommen?
In Metern, 300 vielleicht. Da war ich in Kharkiv, November vergangenen Jahres, da sind wir schwer unter Drohnenbeschuss geraten. Und da ging es wirklich ringsumher. Wir haben dann bei 27 Einschlägen aufgehört zu zählen. Der Einschlag war 300, 400 Meter entfernt. Ich bin dann auch hingelaufen, habe erste Hilfe leisten müssen, bis dann die Einsatzkräfte eintrafen. Das war eine ganz fürchterliche Geschichte.
Erlebtes und Bilder, Geräusche und Gerüche, die das Hirn abspeicherte, die erst einmal verarbeitet werden müssen. Von jedem, der mit dabei ist. Ganz individuell im eigenen Tempo.
Ich habe tatsächlich für mich und für meine Fahrer einen ehrenamtlichen Seelsorger, der bei Bedarf einspringt. Ich habe da ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt mit einem Fahrer. Wobei ich muss mal vorschalten, wenn sich Menschen melden, die für mich fahren wollen, mit denen führe ich erstmal sehr intensive Gespräche. Bereite die darauf vor, was sie möglicherweise dort vor Ort erleben werden und versuche für mich auch zu eruieren, halten die das aus? Nun bin ich kein Experte, ich bin kein Psychologe und ich glaube, unterm Strich weiß man es auch erst, wenn man es erlebt, wie man damit umgeht. Und ich habe tatsächlich im Jahr 2023 im Sommer einen Fahrer dabei gehabt, der anschließend psychisch, tja, ich will nicht sagen kollabiert ist, aber der bis heute in Behandlung ist. Das macht was mit einem.
Die Angriffe kommen unvermittelt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also nicht lange überlegen für Peter Göbel und die anderen Konvoifahrer aus dem Kreis Osterholz. Es wird eine Zwangspause eingelegt.
Teilweise sind es Zwangspausen, wenn Sie Richtung Kharkiv fahren und es geht Luftalarm, geraten unter Beschuss, dann wird GPS abgeschaltet, weil einige Drohnen mit GPS gesteuert werden. Das hat für uns zur Konsequenz, unser Navi funktioniert nicht mehr. Und bevor Sie sich da irgendwo im Kriegsgebiet im Angriff verfahren, möglicherweise Richtung Front steuern, die ja gar nicht weit entfernt ist, stellt man die Fahrzeuge ab. Verlässt dann das Fahrzeug sternförmig. Das heißt, um das Risiko möglichst gering zu halten, halten wir uns nicht als Gruppe irgendwo in einem Dickicht auf, sondern verteilen uns wirklich mit mehreren hundert Metern Abstand, bis dann der Angriff zu Ende ist.
Peter Göbel ist dabei. Immer wieder geraten die LKW unter Beschuss. Mehr als einmal geriet auch sein Konvoi in gefährliche Situationen. Und trotzdem fährt er weiter, weil er weiß, dass seine Hilfe ankommt, weil er weiß, dass Menschen auf ihn warten und weil Wegschauen für ihn keine Option ist.
Also ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der mich so gut kennt wie meine Frau. Sie kennt meine Treiber. Ich glaube auch, dass sie mich liebt. Ich liebe sie sehr und sie hatte mir mal gesagt, ich fühle mich wie eine Soldatenbraut. Ich weiß nie, ob mein Mann zurückkommt, aber sie weiß, es ist meine Passion, Menschen zu helfen. Und deshalb trägt sie das mit. Nicht nur meine Frau, auch meine vier Kinder, wofür ich zutiefst dankbar bin. Denn wenn das nicht so wäre, könnte ich das, was ich tue, gar nicht leisten. Ich wäre gerne Millionär und würde aus eigener Tasche alles finanzieren und den Menschen dort helfen, die wirklich unsagbar leiden. Bin ich leider nicht. Deshalb bin ich auf Spenden angewiesen und das bezieht sich sowohl auf Sachspenden, aber insbesondere auch auf Geldspenden. Hintergrund ist der, und das sage ich auch ganz gerne mal in der Spendenannahme zu dem einen oder anderen Spender, vielen Dank für die Spende, aber wie kriegen wir die jetzt rüber? Und dann sehe ich fragende Gesichter und dann sage ich, Mensch, wäre schön, wenn Sie uns mit ein paar Euro unterstützen würden, denn die Fahrten in die Ukraine, je nachdem wohin wir fahren, so ein Hilfstransport kostet schnell mal 2.500 bis 3.000 Euro. Das ist Maut, das sind Dieselkosten, das sind Hotelkosten, wir müssen irgendwo schlafen. Das ist schon gewaltig. Und wenn das Geld versiegt, dann versiegen unsere Hilfstransporte.
Die Bankverbindung zum Spendenkonto von OHZ Hilft ist auf der Homepage des Vereins zu finden. Und der Link dazu, der steht in den Shownotes dieser Folge von Unser Schweinewede. Beim Spendensammeln erhält OHZ Hilft auch Unterstützung aus Schweinewede. Christina Jans-Hermann.
Beispielsweise über die Schülervertretung in der Waldschule, die regelmäßig sammeln für dann die Transporte in die Ukraine hinein mit ganz unterschiedlichen Hilfsmaterialien, nenne ich es jetzt mal. Also von Alltagsgegenständen wie kleinen Fahrrädern bis über Schuhe. Und was einen dann natürlich auch betroffen macht, ist, wenn man dann auch Verbandsmaterial und solche Dinge sieht, die dann auch mit in die Ukraine gebracht werden. Oder wer bei uns auch immer eine Bank ist und viele Projekte unterstützt und natürlich damit dann auch Osterholz hilft, unterstützt. Das ist die Ökumenische Initiative, das sind die Pfadfinder mit der Altpapiersammlung und dem Bücherbasar.
Wir veröffentlichen immer eine sogenannte Bedarfsliste, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Das hängt davon ab, wir liefern im Schwerpunkt nach Charkiw und Mykolaiv, was dort vor Ort gerade knapp ist, was gerade gebraucht wird. Und dann wird diese Liste entsprechend angepasst. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Insta, wir haben eine Homepage. Dort überall ist diese Bedarfsliste veröffentlicht.
Und wenn Peter Göbel, so sagt er von sich selbst, etwas gelernt hätte, dann ist es
Demut. Das kann ich nicht anders sagen. Wir haben hier vor Ort Probleme. Weiß Gott, ich will das auch nicht schönreden. Es gibt hier arme Menschen, es gibt Menschen mit Problemen gesundheitlicher Natur etc. etc. Aber wir sind hier in der deutschen Gesellschaft geneigt, die Dinge nicht selten zu dramatisieren. Und ich bin der Meinung, und das habe ich gelernt, man muss demütiger werden. Man muss demütig sein, ob dessen, was wir hier vor Ort haben. Uns geht es richtig gut. Die Probleme, die wir haben, sind in aller Regel Luxusprobleme.
Das auszuhalten auch tatsächlich. Das auszuhalten, den Unterschied vielleicht, ich sage jetzt mal, zwischen den Welten auch immer wieder erleben zu müssen, auch damit leben zu müssen, zu sehen, wie gut es uns hier geht, dass wir in Frieden leben, dass wir in der Regel alle unser Essen haben, alle unsere Grundausstattung haben und so weiter. Und dann aber in ein Gebiet zu fahren, Menschen zu sehen, denen alles genommen wurde und in Teilen oder ja teilweise auch ihre Gesundheit und ihr Leben. Und das auszuhalten, also dem zoll ich wirklich Respekt.
Ich habe, als ich zum ersten Mal Spenden verteilt habe, das war in der Nähe von Mykolaiv, ein Erlebnis gehabt, dass ich in eine Gemeinde gefahren bin, eine kleine Gemeinde. Der Ortsvorsteher wusste, da kommt ein Hilfstransport, die Bürger waren informiert. Und dann sind wir da hingefahren mit den Transportern und haben dann unsere Fahrzeuge geöffnet und Tüten verteilt. Mit Lebensmitteln, das waren überwiegend Lebensmittel, Windeln für kleine Kinder und so weiter. Und dann drehen sie sich immer und die Ladefläche wird immer leerer und irgendwann stelle ich fest, mit Blick auf die Ladefläche ist es kaum noch was da. Und dann schaue ich nach draußen und sehe, da sind immer noch 50 Meter Menschenschlange vor dem Fahrzeug. Das tat mir brutal weh, zu sagen, so und jetzt ist nichts mehr da, ich mache den Wagen zu, kommt in 4 Wochen wieder. Das sind die Dinge, die ich aushalten muss und das sind die Dinge, die mir richtig wehtun.
Danke für die Offenheit und die Zeit, Peter Göbel. Vor allem für den Mut und das unermüdliche Engagement. Was er und sein Team von OHZ hilft, leisten, das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein Zeichen gelebter Solidarität, das weit über unsere Region hinausstrahlt. Herzlichen Dank auch an Bürgermeisterin Christina Jans-Hermann. Damit genug für heute. Am kommenden Freitag jährt sich der wöchentliche Start unserer Podcast-Reihe Unser Schwanewede zum 2. Mal. In der ersten Folge, die lief am Freitag, den 5. Juli 2024, da ging es ums Ferienprogramm 2024. Und nächsten Freitag entsprechend ums Ferienprogramm 2026. Ja, das ist schon doll.
Weil wir immer wunderbare Kinder dabei haben, wunderbare Betreuer, wunderbare Vereine, Institutionen, die sich alle beteiligen und dafür natürlich ein großes Dankeschön. Aber wir haben wirklich auch neue Dinge dabei und wir haben wieder ganz tolle Dinge auch dabei.
Genau darüber reden wir. Einen Programmpunkt, den picken wir uns jetzt aber schon mal heraus.
Das THW Kinderfest, das ist ja jedes Jahr der Knaller. Da dürfen die ja Piraten sein und dürfen mit Speedbooten über die Weser fahren. Und das ist ein riesiges Fest, das tatsächlich schon an diesem Wochenende stattfindet.
Unserem Weserstrand auf Harrier Sand. Einfach vorbeikommen, das Wetter könnte nicht schöner sein. Die Frau, die wir gerade hören konnten, ist übrigens Bärbel Gramberg. Sie ist Gemeindejugendpflegerin hier in Schwanewede und hat dieses Ferienprogramm mit auf die Beine gestellt. Sie wird natürlich beim nächsten Mal auch mit dabei sein. Sie hoffentlich auch. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.
Das war der Podcast Unser Schwanewede. Jeden Freitag neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.